Institut für KI und demokratische Transformation. 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 Institut für KI und demokratische Transformation.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch und Sie zum inzwischen 6. IFKI-Abend. Wer nicht zum ersten Mal hier ist, weiß, dass wir uns an diesem Ort mit den gesellschaftlichen Folgen von künstlicher Intelligenz und anderer Technologien beschäftigen. Unter anderem, aber nicht nur mit dieser Veranstaltungsreihe und diesem Veranstaltungsformat. Wir haben in den letzten Monaten von digitalem Kolonialismus gehört, von Machtkonzentration in Big-Tech-Unternehmen, von fehlender Datensouveränität und rechtlichen Durchsetzungsdefiziten. Dabei galt und gilt uns Datenschutz eigentlich als Selbstverständlichkeit, als eines der wenigen, wenn auch manchmal stumpfen Werkzeuge gegen den ungebremsten Digitalkapitalismus. Und jetzt kommt unser heutiger Gast, Timo Daum, mit seinem druckfrischen Buch Lob der Überwachung für eine kollektive Datenpolitik, das im Nautilus Verlag erschienen ist. Timo Daum dreht die Perspektive um. Im Überwachungskapitalismus hält er nicht oder weniger die Überwachung für das Problem, sondern den Kapitalismus. Hinter Datenschutz und Privacy könnten sich vor allem die Privilegierten verstecken. Wer meine Daten gehören mir sage, denke individualistisch und versperre die Möglichkeit, die Gesellschaft mit Daten sinnvoller und besser zu organisieren und zu gestalten. So viel soll erstmal als verkürzter Teaser genügen. Timo wird gleich seine, auch als Provokation gemeinten Thesen ausführen und zur Diskussion stellen. Unser heutiger Gast schreibt Sachbücher und lehrt an Hochschulen. Er hat hier in Hamburg gelebt und wohnt inzwischen in Berlin und Wien, wo er aktuell an der Universität am Fachbereich Politikwissenschaft angebunden ist. In den Nautilus-Flugschriften ist sein Buch »Das Kapital sind wir« zur Kritik der digitalen Ökonomie erschienen, das von der Friedrich-Ebert-Stiftung den Preis als »Das politische Buch 2018« erhalten hat. Es folgten bei Nautilus »Die künstliche Intelligenz des Kapitals« und »Agiler Kapitalismus – Das Leben als Projekt«. Bei Mandelbaum veröffentlichte Timo noch das Buch »Big Data China – Technologie, Politik, Regulierung«. So, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch und uns wie immer Erkenntnisgewinn und übergebe damit an Timo Daum.
Gut, dann gehe ich doch gleich ins Podium. Vielen Dank für die Einführung und ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf an diesem schönen Ort. 7. Veranstaltung hier im IFKI. Und ja, der Täter kehrt zurück an den Ort der Tat. Ich freue mich besonders, hier in Hamburg zu sein, weil ja mein Verlag hier in Hamburg ist, die jetzt schon, ist mir ein Rätsel, schon das vierte Mal den Fehler machen, mit mir ein Buch zu machen. Aber gut, hier sind wir. Ich habe vor, zunächst mal kurz ein bisschen über das Buch zu sprechen. Was ist eigentlich die These? Wie bin ich dazu gekommen? Und dann werde ich eine verkürzte Version eines Kapitels lesen, in dem es um Privacy und Datenschutz geht und mein Versuch, diese beiden Konzepte so ein bisschen gegen den Strich zu bürsten und durchaus provokant auch eine andere Lesart hier anzubieten. Ich steige mal kurz ein mit einer Anekdote, wie ich überhaupt auf diese Überwachungsgeschichte so wirklich gekommen bin. Ich war vor ein paar Jahren beim Weizenbaum-Institut für die digitale Gesellschaft in Berlin auf der Veranstaltung. Da haben wir uns einen Dokumentarfilm angeschaut über chinesische Gesichtserkennung und Überwachung. Und da tauchte eine Chinesin auf, die mit ihrem Facial Data bezahlt hat in einem Shop. Und dann wurde sie gefragt, ob sie sich denn keine Sorgen machen würde, dass da Missbrauch getrieben würde mit diesen Daten, mit ihrem Gesicht, oder ob sie nicht Angst hätte vor Überwachung. Und daraufhin hat sie gesagt, nein, im Gegenteil, sie fühlt sich sicher und sie hofft, dass das dazu beiträgt, dass sie vor Online-Betrug und so weiter sicher ist. Die Reaktion des Publikums, netzkritische Bubble, sage ich jetzt mal, ein bisschen Wissenschaft, war, Sie können sich das vorstellen, zwischen Unverständnis und vielleicht so ein bisschen verächtlich sogar und jedenfalls als ein Kopfschütteln über die Naivität dieser Person. Und das war auch so ein bisschen unangenehm, vielleicht so ein bisschen sexistisch vielleicht sogar auch. Und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht und dann habe ich mich gefragt, was, wenn diese junge Frau recht hat? Was, wenn diese junge Frau in ihrer Naivität, in ihrer Erwartung, dass Big Data, na, dass der Staat mit Big Data eigentlich fürsorgliche Pflichten erfüllt, eigentlich gut ist für sie, wenn das nicht eigentlich einen wahren Kern hat und einen Kern, den es wert wäre, weiter zu verfolgen. Ich komme zu dem Titel Lob der Überwachung. Also Überwachung ist, glaube ich, so negativ konnotiert wie Übergewicht, Überproduktion, was auch immer. Aber es gibt durchaus auch Bereiche, in denen heute schon und für uns selbstverständlich Überwachung positiv konnotiert ist. Die Überwachung von Lebensmittelqualität zum Beispiel, die Überwachung von Lieferketten, von Prozessen im Atomkraftwerk, das leuchtet uns absolut ein. Das wollen wir auch irgendwie haben. Aber auch wenn es um Menschen geht, wenn wir ans Krankenhaus denken, wollen wir natürlich, dass das Monitoring von Körperfunktionen dort gewährleistet wissen. Unsere Kinder im Kindergarten und in der Schule wollen wir natürlich überwacht sehen, im Sinne von Schutz und Fürsorge. Und auch wenn in der Tradition von Michel Foucault Überwachung als biopolitischer Zugriff auf unseren Körper eigentlich immer schon ein Zugriff der Macht ist, eine Zumutung, gibt es doch auch in der Philosophie und auch bei dem Theoretiker der Überwachung David Leon immer auch diesen anderen Aspekt. Also es gibt den Kontrolle- und Herrschaftsaspekt, es gibt aber auch den Care- und Fürsorgeaspekt. Und die Pandemie ist ja vielleicht ein Beispiel. Ich habe auch ein Kapitel zur Pandemie, wo ich diesen Aspekt beleuchte, wo, sagen wir mal, diese gerade in der Linken sehr weit verbreitete Ablehnung von Biopolitik, also jegliche Datensammlung, jegliches Messen von Seiten des Staates oder so rundweg abzulehnen, tatsächlich Risse bekommen hat und sich dann auch Brüche aufgetan haben. Das war so als kurze Andeutung. So ein bisschen als Vorgriff auf das, was ich heute lesen werde. Wir sind uns meistens einig, dass Überwachung nichts Gutes ist, dass wir dagegen sind und wir hoffen, dass Privacy, also unsere Privatsphäre, ein Konzept ist, das in unserer Gesellschaft verankert ist, was uns vor Überwachung schützt. Oder das führen wir ins Feld gegen diese Überwachungszumutung. Und der Datenschutz wiederum ist so eine Sammlung an rechtlichen Regelungen, die dieses Konzept der Privacy dann auch durchsetzen sollen. So jedenfalls ein bisschen der Common Sense. Und Privacy und Datenschutz klingen nicht nur so ähnlich wie Freedom and Democracy. Sie atmen schon auch einen ähnlichen Geist. Sie sind Prinzipien unserer bürgerlichen Gesellschaft. Aber sie sind wie Freedom and Democracy eben auch, haben auch eine absolut düstere Seite. Freedom and Democracy ist ja schließlich auch die Parole des US-Imperialismus, der jetzt nicht nur Fortschritt auf der Welt gebracht hat. Ein weiterer Aspekt, auf den ich in meinem Buch zu sprechen komme, ist, dass Überwachung ganz ungleich verteilt ist. Also Überwachung kommt ja von oben. Und es ist tatsächlich so, dass wenn wir uns Arme und Reiche anschauen, da ein ganz unterschiedliches, eine riesige Palette, eine riesige Spannweite sich auftut. Also wenn wir zum Beispiel an Finanzkriminalität denken oder überhaupt an das Finanzielle, sehen wir auf der einen Seite arme Leute, die zum Beispiel Grundsicherung beziehen oder Wohngeld, die müssen sich einer absoluten Durchleuchtung aussetzen, damit sie Leistungen bekommen. Auch was eine Kindergärtnerin verdient, wie der Grundsicherungssatz ist, das ist bekannt. Da gibt es absolute Transparenz. Auf der anderen Seite der Einkommensskala, bei reichen, vermögenden, Selbstständigen, da sieht es ganz anders aus. Es gibt in Deutschland kein Verzeichnis von Millionären zum Beispiel, das muss man recherchieren. Und das Bankgeheimnis ist praktisch sowas wie der Rolls-Royce unter den Privacy-Schutzgütern. Es ist zum Beispiel so, ich lebe ja jetzt in Wien, dass 40% des Wiener Flughafens gehört praktisch einem, ich vereinfache jetzt etwas, einem Nummernkonto auf den Cayman-Inseln. Das heißt, in diesem Bereich haben wir es mit einer Opazität zu tun, dem auf der Seite der Armen eine absolute Offenheit gegenübersteht. Anne Brohilker, die ja viele von Ihnen vielleicht sogar kennen, ehemalige Cum-Ex-Chefermittlerin, sie sagt, 100 Milliarden gehen dem deutschen Staat pro Jahr an Einnahmen durch Finanzkriminalität verloren. Und sie sagt, und jetzt zitiere ich da mal ein bisschen von ihr, sie sagt, die zuständigen Behörden seien notorisch schlecht mit Personal ausgestattet. Eine hohe Fluktuation führe zu einer Schwächung der Funktionen. Es herrsche ein Silo-Denken. Behörden sprechen wenig miteinander. Daher verliefen viele Ermittlungsverfahren im Sande oder würden frühzeitig mit billigen Deals abgeschlossen. Brohilker weiter. Die Behörden haben auch noch mit schlechter technischer Ausstattung zu kämpfen. Einheitliche IT-Infrastrukturen fehlten. Dafür verantwortlich sind ihr zufolge, jetzt zitiere ich sie, ganz viele Datenschutzbeauftragte in jeder Behörde, die völlig konträre Entscheidungen treffen, sodass oft die Systeme überhaupt nicht kompatibel sind. Soweit Anne Brohilker. Das ist jetzt nur eine Situation, in der mehr Überwachung dringend Not täte. Doch der Staat und seine Institutionen machen sich hier mutwillig blind und schwach. Ein weiterer Bereich, da gibt es ein ganzes Kapitel dazu, ist der Verkehr. Im Verkehr ist Überwachung von Geschwindigkeitsübertretungen, von Alkohol am Steuer zum Beispiel, leuchtet uns allen, glaube ich, ein, ist eine Voraussetzung für auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit im Verkehr. Und auch da ist es so, dass der Staat da nur in homöopathischen Dosen tatsächlich überwacht, sich immer dem Vorwurf der Autolobby ausgesetzt sieht, der Autofahrerabzocke und noch jede Kontrollmaßnahme begründen muss. Ein weiteres Beispiel für die Asymmetrie beim Thema Überwachung ist, wer schon einmal eine Wohnung angemietet hat, der hat notgedrungen persönliche Informationen über sich ausgegeben. Persönliche Verhältnisse, Einkommen, Kontoauszüge etc. Sensible private Daten in einem hohen Maß, ne, mit Name und Adresse an eine Institution, einen Makler, eine Vermieterin, eine Hausagentur, die auf deren Seite keine entsprechende Transparenz dem gegenübersteht. Man muss hoffen, dass die Daten wenigstens vernünftig entsorgt werden. Aber diese Asymmetrie auf der anderen Seite, es gibt keine Verpflichtung für Vermieter, tatsächlich Kosten offen zu legen. Ne, also die Kalkulationen, wo stehen Wohnungen leer, es gibt kein öffentliches Verzeichnis von Wohnraum etc. Als Gegenmittel gegen diese Asymmetrie schlage ich gegen die Überwachung Unterwachung vor. Was ist jetzt Unterwachung? Es gibt, also dieser Begriff stammt nicht von mir, der ist von Niklas Luhmann. Niklas Luhmann meint damit aber was anderes als ich. Bei ihm ist Unterwachung in einer Organisation die Möglichkeit der Untergebenen durch Informationskontrolle auch Macht auszuüben, so eine Art Gegenkorrektiv gegen die Überwachung von oben. Bei mir meint es ein bisschen was anderes. Bei mir ist gemeint eher so wie Surveillance, also die Überwachung derjenigen, die unten sind, der Machtlosen. Und Sie alle können sich vielleicht erinnern an die Videoaufzeichnung von Rodney King Anfang der 90er Jahre in Los Angeles. Da hat praktisch ein Unbeteiligter einen Akt der Polizeigewalt mit der Videokamera aufgenommen. Da wurde eben Rodney King, ein Afroamerikaner, verprügelt von vielen Polizisten. Und dieses Video, heute würden wir sagen, ging dann viral. Und hat letztendlich auch zu Aufständen geführt und hat dazu gedient, praktisch die offizielle Version der Polizei zu konterkarieren. Also diese einzelnen Ereignisse, die einzelnen Möglichkeiten des Widerstands und der Gegenüberwachung, die gelte es, das ist eine meiner Thesen, eigentlich zu organisieren als kollektive und ständiges Gegengewicht gegen die Überwachung der Mächtigen. Ich bringe dazu ein Beispiel. In Schweden und in Finnland gibt es so etwas wie ein Einkommens- und Vermögensverzeichnis. Da kann man wirklich gucken, was verdient Person sowieso und so weiter und so fort. Und das ist wirklich ein Level, das bei uns, Sie kennen das alle bestimmt, dass die Frage, was verdienst du eigentlich oder wie viel hast du auf dem Konto oder was ist dein Haus wert oder wie viel hast du geerbt? Das ist fast so, wie wenn man nach sexuellen Praktiken fragt. Das ist extrem verpönt. Das ist eine total kulturelle Geschichte. Und Schweden und Finnland sind uns jetzt auch nicht so weit weg. Das ist jetzt nicht China, ne? Darauf bin ich immer mal wieder gestoßen, auch bei der Recherche für das Buch oder so, dass das oft sehr beliebig ist oder so, was jetzt als hohes Privatsphäregut gilt und was nicht. Eine der Folgen von dieser Politik, dieser Transparenzpolitik in Schweden, ist tatsächlich, dass der Gender Pay Gap dort erheblich niedriger ist als in Deutschland und als zum Beispiel in Österreich. Also der ist dort bei 3% und in Österreich, ich habe jetzt gerade die Zahlen für Österreich im Kopf, liegt er bei 20%. Also Transparenz und Gerechtigkeit, Überwachung und Gendergerechtigkeit sind an dieser Stelle unmittelbar miteinander verbunden. Sie haben bestimmt schon mal den Begriff des Überwachungskapitalismus gehört, den Shoshana Zuboff in ihrem Buch 2019 geprägt hat. Da gibt es ein ganzes Kapitel dazu. Also sie in a nutshell, sie sagt, Überwachung ist zu einer produktiven Funktionsweise des digitalen Kapitalismus geworden. Es ist ins Zentrum der Wertproduktion auf digitalen Plattformen geworden. Sie macht das sehr schön parallel zum Mehrwert, das Mehrverhalten bei Marx. Und ich knüpfe an sie an und wende das praktisch. Sie kritisiert diesen Überwachungskapitalismus in erster Linie wegen dieser Überwachungspraxis. Und sie wünscht sich einen Kapitalismus, ist keine Kapitalismuskritikerin, sondern eher eine Überwachungskritikerin an der Stelle. Der ich aus so einer Marx-Tradition komme, würde die Sache eher umdrehen und sagen, wenn Überwachung im Kapitalismus eine Produktivkraft ist, müsste nicht diese Produktivkraft vergesellschaftet werden und eigentlich befreit werden, wie man das bei Marx so schön ambivalent auch lesen kann. Das führt zu dem letzten Kapitel, zu der aktuellen, seit einigen Jahren geführten Debatte um Planwirtschaft, die basiert auf Big Data und auf eben den Möglichkeiten, die der Überwachungskapitalismus bietet, der eigentlich eine Art gesellschaftliches Wissen, General Intellect heißt das bei Marx, oder so immer noch privat aneignet, obwohl er eigentlich schon vergesellschaftet ist. Wie ein kluger Denker, nämlich Robert Kurz, mal gesagt hat, eigentlich Kommunismus der Sachen. Ich komme zum Schluss meines ersten Teils. Ich habe in der Korrespondenz mit dem spanischen Philosophen César Rendueles, hat er einen sehr schönen Satz gesagt, der fast zum Programm meines Buches geworden ist. Ich zitiere ihn mal. Ich glaube, wir neigen dazu, Überwachung sehr individualistisch zu verstehen. Wir malen uns aus, dass Google oder Facebook ungemein an den von uns konsumierten Pornos oder unserem persönlichen Klatsch interessiert sind und dass wir, wie in einem Hollywood-Film, deswegen irgendwie erpresst werden. Ich denke, wenn wir Überwachung als soziales Phänomen begreifen, das uns alle betrifft, ändert sich die Perspektive erheblich. Und der Fokus verschiebt sich von der Verteidigung der Privatsphäre, die natürlich auch wichtig ist, hin zur Frage der Verwaltung und Nutzung dieser aggregierten Daten. Joel César Rendueles, so formuliert er eigentlich das Programm einer postkapitalistischen Aneignung von Überwachung. So, ich wollte jetzt, und ich glaube, ich muss das ein bisschen kürzen, damit Sie und wir auch noch zu Wort kommen hier, aus dem Kapitel Privacy und Datenschutz ein paar Auszüge lesen. Der Ursprung der Privatsphäre. Das Recht auf Privatsphäre taucht zuerst in der Rechtsprechung im vorindustriellen England auf, als das aufstrebende Bürgertum das Recht auf Schutz des privaten Raums vor staatlichen Eingriffen erstmals durchsetzt. Die heute selbstverständliche Vorstellung, alle Menschen hätten in ihrem Zuhause einen Ort des Privaten, an dem man sich sicher und geborgen fühlen kann und wo weder andere Privatleute noch der Staat das Recht hätten, sich einzumischen, war damals ein relativ neuer. Der Spruch »My home is my castle«, der auf den englischen Juristen Edward Coke zurückgeht, bringt dies zum Ausdruck. Diese Vorstellung von Privatsphäre, so argumentiert der kürzlich verstorbene Philosoph Jürgen Habermas, ist eine direkte Folge des gesellschaftlichen Aufstiegs des Bürgertums in der Neuzeit. John Stuart Mill, der Theoretiker der aufstrebenden bürgerlichen Gesellschaft schlechthin, forderte den Schutz der Privatsphäre des Eigentümers vor Eingriffen, so formuliert er das. Bis heute beruht Privacy daher im Grunde auf dem Recht von Privateigentümern, in ihrem Eigentum unbehelligt zu bleiben und mit diesem tun und lassen zu können, wie ihnen beliebt. Das von einem internationalen Kollektiv verfasste Manifest Abolish Privacy betont daher, ich zitiere daraus, die Privatsphäre basiert im Grunde auf einem immanent ausgrenzenden liberalen Rechtsanspruch, der untrennbar mit Eigentum, Kontrolle und Unterdrückung verbunden ist. Das Recht auf Privatsphäre ist eins, das uns zwar allen zusteht, aber eben in unserer Eigenschaft als Eigentümer, sei es unsere Arbeitskraft oder unsere Daten, unseres Körpers oder unsere Wohnung. Bei der Ökonomin Sabine Nuss findet sich eine schöne Anekdote, die diese enge Verbindung der Herstellung von Privatsphäre mit bürgerlichem Eigentum oder Wohneigentum illustriert. Ich zitiere, es gab in vielen europäischen Ländern ab Ende des 17. bis Ende des 19. Jahrhunderts eine sogenannte Fenstersteuer. Das heißt, die Anzahl der Fenster eines Gebäudes wurde als Grundlage der Besteuerung herangezogen. Vorher hatte man nämlich die Anzahl der Herdstellen als Bemessungsgrundlage für die Steuern genommen. Mit den Fenstern als neuer Grundlage mussten die Beamten das Haus nicht mehr betreten, sie konnten die Fenster von außen zählen. Und die Hauseigentümer freuten sich über die gewonnene Privatsphäre. Privacy muss man sich leisten können. Das Privateigentum ist ungleich verteilt. Daher ist auch das Recht auf Privatsphäre, obwohl es formale Gleichheit insinuiert, ungleich verteilt. Die Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung gilt natürlich nur für diejenigen, die eine besitzen. Nicht nur Wohnungseigentümer haben ein Recht auf Schutz des Zuhauses für Übergriffen, sondern auch Mieterinnen, diese übrigens ausdrücklich auch gegenüber dem Eigentümer ihrer gemieteten Wohnung. Hier kommt die Unterscheidung von Eigentum und Besitz ins Spiel. Eigentum ist das umfassende Recht an einer Sache, zum Beispiel Immobilieneigentum, während Besitz die tatsächliche Zugriffsmöglichkeit auf eine Sache ist, zum Beispiel eine Mietwohnung, die man bewohnt. Wie sieht das mit Obdachlosen aus? Haben die nicht auch ein Recht auf Privatsphäre, auch wenn sie keine Wohnung besitzen? Die Antwort lautet zugespitzt nein. Denn es gibt ja kein Gesetz, das die Unverletzlichkeit der Parkbank garantiert, denn die steht ja im öffentlichen Raum. Zwar dürfen auch Obdachlose nicht belästigt werden, aber der besondere Schutzraum der eigenen vier Wände fehlt. Obdachlosenheime, Flüchtlingsunterkünfte oder Gefängnisse operieren explizit mit einer Schmalversion von Privacy, die die Bewohner, geflüchteten Gefangenen deutlich spüren lässt, dass sie vor dem Gesetz nicht gleich sind und dass sie nicht erwarten können, wie die Herren der Schlossallee behandelt zu werden. Wer einmal Wohngeld oder Sozialhilfe beantragt hat, muss mit einer Inspektion der Wohnung rechnen. Eine zweite Zahnbürste wird hier gern als Indiz für eine Untermietssituation gewertet. Das bürgerliche Recht betrachtet mich nur insofern als vollgültig respektabel, als ich über eine materiell verfügbare Rückzugssphäre verfüge. Wer die nicht hat, muss mit einer eingeschränkten Version bürgerliche Rechte vorlieb nehmen. Privacy ist ein Privileg und hat noch keinem Obdachlosen eine Bleibe besorgt. Ein Menschenrecht auf Wohnraum gibt es nicht. Im Gegenteil, Wohnraum zu vermieten ist ein Business. Und Obdachlosigkeit oder zumindest die reale, bedrohliche Aussicht auf sie ist Voraussetzung für dieses Geschäft. Wohnraum als öffentliches Gut und Menschenrecht? Dem steht das Privateigentum entgegen. Privacy, Eigentumsrecht und Herrschaftsinstrument. Privacy war und ist auch ein Herrschaftsverhältnis. Für diejenigen, die neben dem Hausherrn noch zum Haushalt gehörten, wie Frauen und Kinder, Mägde und Knechte, galt das Recht auf Privatsphäre nicht oder zumindest nicht im gleichen Maße. Seine Frau vergewaltigen, seine Kinder schlagen, sein Personal misshandeln, das war lange von der Privatsphäre gedeckt. Auf die enge Verbindung zwischen Privatsphäre und Privateigentum sowie patriarchalen Familienstrukturen hat bereits Friedrich Engels hingewiesen. Und die feministische Autorin Alice Marwick, in etwas aktuellere Quelle, betont, ich zitiere, für Hausangestellte und Hausfrauen war das Zuhause kein Zufluchtsort, sondern ein Arbeitsplatz. Gesetze, die Gewalt gegen Ehefrauen, Kinder und Dienstboten unter Strafe stellten, ließen denn auch lange auf sich warten. In der Bundesrepublik Deutschland war es bis 1997 dem Ehemann im Prinzip gestattet, seine Frau zu vergewaltigen. Das war Privatsache. Und in der Deutschen Demokratischen Republik war das nicht anders. Erst nach der Streichung des Merkmals außerehelich aus dem § 177 StGB im Juli 1997 endete dies. Die Rechtsanwältin Asha Hedayati schreibt über die Institution der Ehe, die laut Artikel 6 Grundgesetz als besonders schützenswert gilt, die Verfügungsmacht über das Schicksal der Ehefrau ähnelte rechtlich durchaus dem Konzept Eigentum. Die Autorin Barbara Peveling merkt in ihrer autobiografischen Verarbeitung von häuslicher Gewalt an, dass Frauen in den engen Wänden des Haushalts oft kein Raum für sich bleibe. Sie würden dort oft auf eine Rolle des Sorgearbeitenden reduziert. Und nicht einmal dort sind sie sicher. Ich zitiere sie. Besonders tragisch ist, dass der weibliche Körper im Haus rechtlich nicht mehr geschützt ist als im öffentlichen Raum. Das Gegenteil ist der Fall. Übrigens ein Nautilus-Buch auch. Sehr empfehlenswert. Privacy bedeutet hier Täterschutz. Bis heute. Der aktuelle deutsche Bundeskanzler und CDU-Rechte Friedrich Merz stimmte übrigens seinerzeit gegen die Gesetzesänderung im Bundestag und damit für den Schutz der Privatsphäre von innerehelichen Vergewaltigern, zusammen mit übrigens der Hälfte der CDU-CSU-Fraktion. Meine Daten gehören mir. Die Anwältin und damalige Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Partei Bündnis 90 Die Grünen, Renate Künast, schrieb 2008 einen Aufsatz mit dem Titel »Meine Daten gehören mir« und der Datenschutz gehört ins Grundgesetz. Die Parole war erstmals bei den Protesten gegen die Volkszählung im Jahr 1983 zu hören gewesen und sie fand Widerhall im Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem gleichen Jahr, dass das Recht, selbst über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten zu bestimmen, bekräftigte. Damals war das ökonomische Potenzial persönlicher Daten noch nicht erkennbar. Doch heute bedeutet Verfügungsgewalt über die eigenen Daten unmittelbar das Recht, diese auf den Markt zu tragen. Die Parole läuft auf ein »Ich will meine Daten selber verkaufen« hinaus. Online-Privacy wird grundsätzlich als Eigentumsrecht verstanden, das es Einzelpersonen ermöglichen soll, ihre persönlichen Informationen und Daten zu kontrollieren, wie andere Güter im Privatbesitz auch. Disclaimer. Ich bin ja kein Jurist, ne? Also cum grano salis. Genau genommen gibt es an Daten kein Eigentumsrecht. Das Datenschutzrecht erkennt die Hoheit über die eigenen Daten jedoch an, wenn auch zunächst nicht im Sinne einer eigentumsartigen Zuweisung. Auch wenn Daten aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften, sie sind nicht rivalisierend, beliebig vervielfältigbar und werden beim Gebrauch nicht verbraucht, sich gegen die Eigentumsform sperren, schafft es das bürgerliche Recht, sich über diese konkreten Hindernisse hinwegzusetzen und mit einem Kniff persönliche Daten in diese Eigentumskategorie zu pressen und sie damit potenziell zur Handelsware zu machen. Und das geht so. Die Einzelnen treten Nutzungs- und Verwertungsrechte an ihre Daten ab, wenn sie den Nutzungsvereinbarungen auf digitalen Plattformen zustimmen. Infolgedessen funktioniert die Wertschöpfung auf digitalen Plattformen, wie der Soziologe Tilman Reitz bemerkt, über rechtlich funktionale Äquivalente zum Eigentum. Das Autorenkollektiv des Manifests Abolish Privacy ist da eindeutig. Sie schreiben, Privatsphäre ist Privateigentum im Internet. Online-Privacy ist untrennbar mit Privateigentum und liberalen Nutzungsrechten verknüpft. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Das habe ich die datengenerierende Zahnbürste genannt. Habe ich zu Hause, das ist so ein, wie die schwäbische Hausfrau, so ein Standardmodell bei Ökonomen zumindest oder Ökonomen. Habe ich zu Hause eine Zahnbürste, dann ist diese mein persönliches Eigentum. Wenn ich mir die Zähne putze, realisiert sich ihr Gebrauchswert für mich. Die Zahnbürste ist keine Ware, sie ist nicht für den Austausch bestimmt. Sie war mal eine, als ich sie gekauft habe, jetzt ist sie keine mehr. Nehmen wir nun an, es handelt sich bei meiner Zahnbürste um eine intelligente, sprich datengenerierende Zahnbürste, die auf einem eingebauten Chip Daten speichert, zum Beispiel wann und wie lange ich geputzt habe. Das sind persönliche Daten, sie sind rein praktisch mein persönliches Eigentum. Und ihr Gebrauchswert für mich kann zum Beispiel darin liegen, dass ich mit ihrer Hilfe mein Putzverhalten dokumentieren und optimieren kann. Wenn meine Zahnbürste jedoch mit dem Internet verbunden ist, ich meine Putzdaten an den Betreiber einer Zahnputzplattform übertrage, der diese auf seiner Cloud speichert, dann werden diese Daten zum Gegenstand einer Transaktion. Diese Transaktion geschieht auf Grundlage eines Lizenzvertrags. Durch das Akzeptieren der AGB der Zahnputz-App habe ich deren Betreibern eine Nutzungserlaubnis an meinen Daten erteilt. Die Daten sind zur Handelsware geworden und ich als deren rechtmäßiger Eigentümer zum Datenlieferanten und die Zahnbürste zum Produktionsmittel für die Plattform. Auch wenn unmittelbar kein Geld fließt, findet doch ein Austausch statt, denn ich bekomme eine Gegenleistung in Form von Speicherplatz, Software-Updates oder Putztipps zum Beispiel. Und hier treten Privacy und Datenschutz auf den Plan. Wenn die Zahnputzfirma diese Daten ohne mein Einverständnis verwenden würde, dann wäre meine Privatsphäre verletzt. Wenn sie es aber mit meinem Einverständnis tut, nicht. Und wenn die Firma jetzt zum Beispiel meiner Krankenkasse verrät, dass ich schlecht putze und diese daraufhin meinen Tarif erhöht, dann ist meine Privatsphäre ebenfalls nicht verletzt, weil ich dem Deal ja zugestimmt habe. Die Daten mit Dritten zu teilen, das ist in dem Fall die Krankenkasse, stehen in jeder Lizenzvereinbarung, die diesen Namen verdient. Denn das ist ja gerade der Clou. Privatsphäre sorgt nun also gerade nicht dafür, und das ist ein häufiger Irrtum, dass meine Daten nicht bei der Krankenkasse landen, sondern im Gegenteil dafür, dass sie völlig legal dort landen. Meine vorherige Zustimmung vorausgesetzt. An dieser Stelle drängt sich eine Parallele zum Geld auf. Das liebe Geld, wir alle brauchen es, um in dieser Gesellschaft zu leben. Und es ist ein Riesenproblem, dass es extrem ungleich verteilt ist. Doch da dürfen wir nicht stehen bleiben. Auch wenn wir noch so viel Umverteilung veranstalten würden, an seiner grundlegenden Funktion in dieser Gesellschaft, nämlich alle anderen, außer die Eigentümer vom Zugang zunächst auszuschließen, änderte das nichts. Mit der Privatsphäre ist es genauso. Wir alle brauchen sie, um in dieser Gesellschaft leben zu können. Und dass sie so ungleich verteilt ist, ist ein Riesenproblem. Aber wir können noch so viel Privacy und Datenschutz fordern, wir kommen nicht aus der Falle heraus, dass es sich um individuelle Eigentums- und damit Ausschlussrechte handelt. Hier lauert die Falle des Besitzindividualismus. So nennt der kanadische Politikwissenschaftler Crawford Brough McPherson das Selbstbild, das wir im Kapitalismus von uns haben. Nämlich, ich zitiere ihn, als Eigentümer unserer eigenen Person oder unserer Fähigkeiten, ohne der Gesellschaft etwas dafür zu schulden. Die DSGVO kämpft für sie. Der Datenschutz verteidigt die Grundrechte und ist ein zentrales Instrument zur Zähmung von Big Tech. So lautet die dominierende Erzählung. In Artikel 1 Absatz 2 der 2018 in Kraft getretenen Europäischen Datenschutzgrundverordnung steht denn auch, sie schütze, ich zitiere, die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Doch das eigentliche Ziel offenbart sich im darauffolgenden Absatz. Ich zitiere nochmal, nämlich der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union. Zitat Ende. Das ist das hehre Ziel der ganzen Angelegenheit. Und dieser freie Verkehr darf, das betont das Gesetz ausdrücklich gleich zu Beginn, auch, ich zitiere nochmal, aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder eingeschränkt noch verboten werden. Soweit die DSGVO. Das erklärte Ziel ist also nicht, die kapitalistische Verwertung von persönlichen Daten zu verhindern, sondern Datenverarbeitungsaktivitäten werden legitimiert, legalisiert und geschützt. Sofern, ich zitiere nochmal, berechtigte Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten vorliegen. Zugespitzt formuliert, es ist rechtens aus reinem Profitinteresse, persönliche Daten zu verarbeiten und diese auch an Dritte weiterzugeben. Die datenextraktiven Praktiken der Digitalkonzerne werden vom Datenschutz nicht per se verboten, sondern im Gegenteil, ihnen wird grundsätzlich erst einmal ein Segen erteilt. Neben dem berechtigten Interesse gibt es noch die Möglichkeit für darüber hinausgehende Nutzung von persönlichen Daten das Einverständnis, ich habe das ja schon erwähnt, der Nutzerin einzuholen. Die Einwilligung definiert DSGVO folgendermaßen: Jede freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung, dass sie einverstanden sind mit der Verarbeitung und so weiter. Hier haben wir es mit der Idealvorstellung eines rundum informierten, für und wieder abwägenden Individuums zu tun, das mit der Realität allerdings eher wenig zu tun hat. Drei Wissenschaftlerinnen, die dann Standardwerk zu Datenschutz geschrieben haben, sagen, ich zitiere sie, Einwilligung ist nur in einer utopischen Welt ohne Macht und Gleichgewicht ein Ausdruck von Selbstbestimmung. Daher ist die Einwilligungspraxis de facto eine Nebelkerze, eine Simulation einer freien Entscheidung, verkommen zu einem resignierten Klicken auf die Schaltfläche, die mit Varianten der Formulierung Ja, ich will beschriftet sind, die aber fairerweise eher lauten sollte Ja, was bleibt mir denn anderes übrig? Ein paar Worte zur Einwilligung. Die US-Autoren Nick Caldrey und Ulysses Mejías, und die kennen Sie vielleicht, wenn Sie auf der Veranstaltung waren, wo es um Datenkolonialismus ging, da haben Sie ja tolle Arbeiten dazu veröffentlicht, die vergleichen die Einwilligung auf digitalen Plattformen mit der Einwilligung, die die spanischen Konquistadoren den Ureinwohnern Amerikas abtrotzten, dem sogenannten Requerimiento von 1513. Dieses Dokument wurde vor dem Einmarsch in eine Stadt oder ein Dorf im heutigen Lateinamerika verlesen. Der Text lautete, ich zitiere, wenn ihr euch nicht unterwerft, versichere ich euch, dass wir mit Gottes Hilfe mächtig in euer Land eindringen und euch auf jede erdenkliche Weise bekriegen werden. Wir werden euch dem Joch und Gehorsam der Kirche und anderer Hoheiten unterwerfen. Wir werden euch, eure Frauen und eure Kinder versklaven und sie verkaufen und nach Befehl ihrer Hoheiten veräußern. Wir werden eure Güter rauben und euch allen Schaden zufügen, der uns möglich ist. Soweit das Requerimento. Die Eroberer lasen das auf Spanisch verfasste Dokument der Bevölkerung vor, die natürlich nichts verstand. Meistens lehnten sie die freiwillige Unterwerfung ab, woraufhin sie massakriert oder vertrieben und ihr Land rechtmäßig konfisziert wurden. Heutige AGBs und Lizenzverträge sind fast genauso unverständlich und ebenfalls in fremder Sprache verfasst wie das historische Vorbild. Die Zustimmung wird auch zu jeder Tages- und Nachtzeit fällig und die Folgen sind ähnlich umfassend. Bei Instagram etwa liest sich das digitale Requerimento im Jahr 2025 so. Die Nutzerin gewährt eine nicht exklusive, gebührenfreie, übertragbare, unterlizenzierbare und weltweite Lizenz, ihre Inhalte zu hosten, zu verwenden, zu verbreiten, zu modifizieren, auszuführen, zu kopieren, öffentlich vorzuführen oder anzuzeigen, zu übersetzen, überhaupt abgeleitete Werke davon zu erstellen. Ja, worauf die digitale Datenkonquista beginnen kann. Ein Beispiel. Wie weit die tatsächliche Rechtspraxis von den behaupteten Zielen der DSGVO abweicht, zeigt sich beim Online-Tracking, dem zentralen Mechanismus für auf Werbung basierende Geschäftsmodelle. Im Juli 2025 veröffentlichte das niederländische Rathenau-Institut eine vom niederländischen Parlament in Auftrag gegebene Studie mit dem Titel Der Preis des kostenlosen Internets. Das Fazit: Europäische Datenschutzgesetze hätten in einem Zeitraum von 10 Jahren grundsätzlich nicht vor den Schäden durch Online-Tracking geschützt. Die jahrelange Anwendung von gesetzlichen Regeln für Einwilligungspflicht und Transparenz habe sogar zu einer Festigung und weiteren Ausbreitung eben jener Praktiken geführt, die sie eigentlich eindämmen sollten. Diese hätten seitdem nicht nur zugenommen, sondern seien auch noch ausgefeilter und invasiver geworden. Ich glaube, ich überspringe jetzt mal diesen einen Teil und komme zum vorletzten. Fetisch Privatsphäre. Die Privatsphäre mag uns als individuelles Recht auf das in Ruhe gelassen werden so vertraut und geläufig sein, dass es uns so vorkommen kann, als sei sie schon immer ein menschliches Bedürfnis gewesen. Als sei sie nicht erst mit der bürgerlichen Gesellschaft und im Kontext der Durchsetzung kapitalistischer Verhältnisse gereift. Doch dem ist nicht so. Das Konzept der Privatsphäre ist historisch entstanden, kontingent, menschengemacht und eingebettet in gegenwärtige Sozialität. So wie Ware, Geld und Arbeit auch Kategorien der bürgerlichen Gesellschaft sind, die sich gerne den Anschein geben, uralt zu sein, schon immer existiert zu haben, allgemeingültig zu sein. Solcherlei menschengemachte Kategorien, die spezifisch für eine bestimmte Gesellschaftsformation sind, von dieser aber als allgemein menschliche Realabstraktion betrachtet werden, bezeichnete Karl Marx als Fetischhafte. Auch die Privatsphäre ist eine von der bürgerlichen Gesellschaft geschaffene Rechtsvorstellung, die ex post als überhistorisches Menschenrecht, als selbstverständlicher Gegenstandsbezug imaginiert wird. Privatsphäre ist zum Fetisch geworden. Als hätten sich schon die Urmenschen mehr Privacy und Datenschutz in ihren Privatgemächern gewünscht, waren sie doch, so die fetischistische Vorstellung, nichts anderes als jagende und sammelnde Bourgeois. Daraus folgt auch, die Reaktion auf jede Kritik an den fetischistischen Kategorien Ware, Geld, Arbeit und eben auch Privatsphäre fällt denn oft extrem aus. Wer Privatsphäre und Datenschutz kritisiert, kann nur verrückt sein. Es erscheint völlig hirnrissig, ja gefährlich, diese auch nur in Frage zu stellen. So selbstverständlich sind sie uns geläufig. An der Supermarktkasse, beim Wohnen, beim Arbeiten, beim Surfen. Ein Beispiel für diesen Fetischismus ist die Idee, auch Flüssen und Wäldern Agency geben zu wollen, indem sie zu Rechtssubjekten deklariert werden. Die Vorstellung, dass Flüsse Rechtssubjekte werden oder gar juristische Personen sein können, wird von einer weltweit wachsenden Bewegung im Umweltrecht geteilt. Dieses Konzept verändert den Rechtsstatus eines Flusses. Er wird nicht mehr nur als Eigentum oder Ressource für den menschlichen Gebrauch betrachtet, sondern als lebendiges Wesen mit ihm innewohnenden Rechten, die vor Gericht geltend gemacht werden können. So gelingt es mitunter, mit dem juristischen Kniff des Rechts auf Selbstbestimmung des Flusses diesen vor Ausbeutung zu schützen. So begrüßenswert solche prozessualen Siege aus ökologischer Perspektive auch sein mögen, die zugrunde liegende Logik ist ein Armutszeugnis. Der Fluss muss, um nicht vergiftet zu werden, in die Rolle eines Bürgers schlüpfen, der sein Eigentumsrecht an sich selbst vorbringt. Nur in der Rolle des Eigentümers kann der Fluss sein Recht auf flussliche Unversehrtheit geltend machen. Eine Gesellschaft, die nicht einfach sagen kann, dass Flüsse aus offensichtlichen Gründen nicht vergiftet werden dürfen und die auf solche Konstrukte zurückgreifen muss, ist nicht nur toxisch, sondern eben zutiefst fetischistisch. Jetzt kommt wirklich der vorletzte Punkt und dann bin ich durch. Aber ich sehe Sie, Sie sind schon noch bei mir. Jenseits von Privacy und Datenschutz. Meine Position sollte klar geworden sein. Ich denke nicht, dass das Problem ist, dass wir zu wenig Privacy und Datenschutz haben oder dass Privatsphäre einfach noch nicht entschieden genug durchgesetzt ist. Privatsphäre hat vielmehr ein systemisches Problem. Sie ist nicht aus Versehen ein Privileg der Bessergestellten und es ist kein Betriebsunfall, dass Privacy die Anonymität von Vermögen, hohen Einkommen und Gewinnen schützt und dass sie für die meisten nur eine trügerische Freiheit und eine Chimäre an Selbstbestimmung bereithält. It's not a bug, it's a feature. Mit dem Datenschutz verhält es sich genauso. Datenschutzgesetze und die Datenschutzpraxis funktionieren nicht oder nicht gut genug. Im Gegenteil. Sie funktionieren hervorragend. Gemessen an ihrem Ziel, die digitale Ausbeutungspraxis zu sichern und in geregelten Bahnen ablaufen zu lassen. Letztlich ist es irrelevant, was die Idee des Gesetzgebers beim Datenschutz gewesen sein mag. Entscheidend ist, um mit Helmut Kohl zu sprechen, was hinten rauskommt. Eleganter hat das der Kybernetiker Stafford Beer formuliert. Der Zweck eines Systems ist das, was es tut. Es ist müßig, über die eigentlichen Ziele und erhofften Wirkungen von Systemen zu philosophieren. In der Praxis zeigt sich ihr wahrer Charakter. Wir erinnern uns an die Instagram-Lizenz, das Einverständnis in die umfassende Verwendung von persönlichen Daten durch das Unternehmen. Eine alternative Lizenz, die den kapitalistischen, stumm erzwungenen Deal überwindet, könnte in etwa so lauten. Again, Juristinnen und Juristen mögen es mir verzeihen. Das Lizenzieren von persönlichen Daten für private Geschäfte von Dritten ist verboten. Datenverwendung für die Allgemeinheit ist hingegen gewünscht. Wir geben uns eine nicht exklusive, gebührenfreie, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, jederzeit nachvollziehbare und protokollierte Lizenz, unsere Inhalte zu verwenden für die gelisteten Zwecke. Soweit mein etwas amateurhafter Vorschlag einer alternativen postkapitalistischen Lizenz. Viele denken vielleicht, ist das nicht ungefähr das, was die DSGVO schon macht? Nein, die DSGVO macht, ich wiederhole mich an der Stelle, zugespitzt das genaue Gegenteil von dem, was wir denken, dass sie sagt. Wenn wir wirklich die digitale Ausbeutung verbieten wollen, dann geht das nicht mit den Kategorien dieses Systems selbst, das geht nur außerhalb des Möglichkeitsrahmens bürgerlicher Rechtsvorstellung. Eine solche Möglichkeit hat der sowjetische Rechtsgelehrte Eugen Paschukanis schon 1929 formuliert. Und die möchte ich jetzt kurz skizzieren und dann bin ich auch wirklich am Ende. Technische Regel. Paschukanis schlägt ein gänzlich anderes Konzept vor. Die Einführung technischer Regeln. Technische Regeln setzen kein Rechtssubjekt mit Rechtssphäre und Rechtsverhältnis voraus, sondern beanspruchen Richtigkeit außerhalb des wahren Verhältnisses. Denn für Paschukanis stellten die Grundbegriffe des bürgerlichen Rechts, die Abstraktionen und Verallgemeinerungen aus den einzelnen und besonderen Rechtsverhältnissen, die Ratio scripta der wahren produzierenden Gesellschaft dar. Die Rechtsförmigkeit sozialer Beziehungen überhaupt sei beschränkt auf die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft. Folgerichtig verschwenden alle diese Rechtsformen in einer postkapitalistischen Gesellschaft. Sie verlieren ihren Sinn, ja, ihren Gegenstandsbezug. Technische Regeln hingegen erfordern keinen Gesetzgeber, weder ein bürgerliches Parlament noch eine herrschende Klasse, so Paschukanis. Sie werden einfach als geltend etabliert, wie ein naturwissenschaftliches Gesetz. Eine solche Regel wäre zum Beispiel das kommunistische Motto: Jede nach ihren Bedürfnissen, jede nach ihren Fähigkeiten. Oder eben auch, Flüsse werden nicht vergiftet und persönliche Daten werden nicht zum Zwecke persönlicher Bereicherung von Dritten verarbeitet. Folgt man Paschukanis, gäbe es im Kommunismus auch keine Privatsphäre und keinen Datenschutz mehr, weil sich beide auf bürgerliches Recht beziehen, bürgerliche Subjekte voraussetzen, die dann aber allesamt, wie das Recht, insgesamt absterben. Sollen wir Privatsphäre und Datenschutz also komplett über Bord werfen? Der schwedische Philosoph Tansjö argumentiert ähnlich. Wenn es in der Zukunft keinen Bedarf mehr gäbe, ich zitiere, Machtstrukturen geheim zu halten, folge daraus auch keine Notwendigkeit für ein liberales Konzept von Privatsphäre. Soweit Tansjö. der marxistische Medientheoretiker Christian Fuchs wendet sich allerdings dagegen, das Konzept Privatsphäre vollständig aufzugeben und plädiert stattdessen für eine Neubestimmung. Er sagt, in einer qualitativ anderen Gesellschaft benötigen wir ein qualitativ anderes Konzept von Privatsphäre, nicht das Ende der Privatsphäre. Privacy und Datenschutz sind bürgerliche Errungenschaften, die es je nach Kontext auch zu verteidigen gilt. Aber sie sind nicht emanzipatorisch, das sollte deutlich geworden sein. Der 8-Stunden-Tag, die dreimonatige Kündigungsfrist, die Straßenverkehrsordnung, das Mietrecht und das Einverständnis nach DSGVO können nicht das Ende der Fahnenstange gesellschaftlicher Entwicklung sein. Privacy und Datenschutz sind derzeit keine die ausbeuterische Gesellschaft transzendierenden Kategorien. Sie sind Teil des Problems, nicht Teil der Lösung. The Master's Tools. Und sie zementieren einen toxischen Individualismus, den die bürgerliche Gesellschaft gezüchtet und gepflegt hat, mit Donald Trump als dessen epochaler, zugespitzter Karikatur. Daher sind sie, wie das bürgerliche Recht insgesamt, grundsätzlich in Frage zu stellen. So, das war's. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Du hast Privacy und Datenschutz in deinem Vortrag und auch in deinem Buch synonym verwendet. Privacy, Datenschutz, das hat sich so munter abgewechselt. Mir scheinen da aber zwei unterschiedliche Konzepte hinterzustehen. Also wir haben einmal diese US-amerikanische Idee von Privacy, die tatsächlich als Schutz von Prominenten oder von Privilegierten gegen übergriffige Pressefotografie entstanden ist. Während wir den Datenschutz in Deutschland und letztlich auch in der EU, du hast die Volkszählungskampagne genannt und das Volkszählungsurteil, das hat ja einen anderen Hintergrund. Da gab es die Befürchtung, hier wird jetzt systematisch jeder Haushalt erfasst. Und was kann denn ein möglicher Staat damit machen, ein autoritärer Staat? Und daraus hat das Bundesverfassungsgericht dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung hergeleitet und irgendwann gab es das Bundesdatenschutzgesetz und die Datenschutzgrundverordnung. Mir scheint das mehr zu sein als dieses, als Privacy, als quasi dieses Recht, einfach nur von Fotografen in Ruhe gelassen zu werden, sondern mir scheint es Leitplanken zu sein, die dafür da sind, dass weder der Staat noch die Privatwirtschaft einfach frei mit meinen Daten agieren kann. Also wie würdest du das sehen? Also würdest du nach wie vor daran festhalten, dass das eigentlich das Gleiche ist?
Also es ist natürlich völlig richtig, dass die US-Rechtstradition und auch Praxis, Privacy und Privatsphäre in Europa, dass das zwei unterschiedliche Entwicklungen sind. Also ich habe das bei mir in der Fußnote irgendwo mal gesagt, ich bin ja auch kein Jurist, ich gehe jetzt nicht ein auf die Unterschiede. Ich benutze das tatsächlich synonym, also ich benutze auch Quellen wie zum Beispiel das Manifest Abolish Privacy, was sich ganz klar auf die angelsächsische Rechtstradition bezieht. Und ich weiß schon auch, dass gerade in Deutschland oder so die Tradition des Datenschutzes so ein bisschen eine andere ist. Aber von hinten her aufgezäumt, also von der Situation, in der wir heute sind, sind praktisch die Privatsphäre-Konzepte und die Datenschutzpraktiken in den Ländern, in den Zonen des kontemporären Kapitalismus, China, USA, EU, überraschend ähnlich. Also deshalb würde ich sagen, wir haben es da mit einer Konvergenz zu tun und deshalb würde ich schon sagen, dass, also wenn man von hinten schaut, wenn man schaut, was jetzt praktisch die Anwendungspraxis der DSGVO ist oder so, dann ist das eine, die kapitalistische Datenverwertung regelt, so wie der 8-Stunden-Tag die Ausbeutung regelt. Und wir, vielleicht einen Satz noch dazu, auch medial präsent sind immer die Überschreitungen. Also wenn irgendein Unternehmen, und das passiert ja ständig, ne, Facebook, Cambridge Analytica, diese ganzen Skandale, wo der Datenschutz dann tatsächlich auch auf Legalität pocht oder so, die sind medial sehr, sehr stark präsent. Was aber darüber aus dem Blick gerät oder so, ist die, ne, also nicht die Überausbeutung, sondern ist praktisch die Daily Operations, also der Normalfall oder so. Das war mein Fokus an der Stelle.
Es ist so, dass wir in den USA ja gar nicht flächendeckend zum Beispiel Datenschutzgesetze haben. Also bislang ist es ja so, dass zumindest die DSGVO als so eine Art Goldstandard gilt und als eines der härtesten Datenschutzgesetze, wenn es denn Datenschutzgesetze überhaupt gibt in allen Ländern und mit der Einführung der DSGVO auch die US-Konzerne eher gezwungen waren, sich an diesem Goldstandard zu orientieren und diese Regulierung letztlich zu schlucken. Und da hat man eher so eine Art von transatlantischem Feedback gehabt, dass die dann in die USA gegangen sind und gesagt haben, wäre eigentlich schön, wenn wir uns schon an die Regeln aus Europa halten müssen, dass wir dann weltweit möglichst gleiche Regeln haben, um so eine Art von Harmonisierung zu haben, weil wir können uns ja nicht auf jedem Markt auf andere Regeln einstellen.
Darf ich noch kurz was dazu sagen? Also ich stimme dir absolut zu, die DSGVO ist wirklich ein Exportprodukt und hat ja weltweit Schule gemacht. Also auch das chinesische Personal Information Privacy Law oder so, die haben teilweise DSGVO Copy and Paste gemacht. Also wenn man diesen Prozess, die haben sich zunächst am amerikanischen Modell orientiert und dann sind sie auf DSGVO umgeschwenkt. Das ist schon beeindruckend. Da würde ich dir vollkommen recht geben, dass die EU da was, also so eine Art weltweiten Standard vorgelegt hat, würde ich schon sagen.
Mir ist bei dir in deinem Buch auch aufgefallen, dass du erstmal sehr breit von Datenschutz sprichst. Also kommen jetzt eher aus so einer juristischen Ecke, schau dann, okay, was ist denn eigentlich das Schutzgut von Datenschutz? Das ist ja nicht per se Daten. Also Datenschutz schützt ja nur personenbezogene Daten, also die Daten, die sich auf eine identifizierbare, identifizierte Person, einen Menschen letztlich beziehen. Aber deine Beispiele betreffen auch Sachverhalte, bei denen wir gar nicht mit personenbezogenen Daten unbedingt zu tun haben, wie zum Beispiel Unternehmensbilanzen, Vermögen, Daten zur Steuerhinterziehung juristischer Personen oder Daten zu Lieferketten. Das ist aus meiner Sicht gar kein Datenschutzthema. Und andersherum, und das vielleicht nochmal als Frage formuliert, das Programm, was du dir vorstellst, also zum Beispiel Mobilität oder Wirtschaft, datengetrieben anders zu organisieren, dafür brauchst du doch auch gar keine personenbezogenen Daten. Also man könnte doch auch, selbst wenn das personenbezogenen Daten sind, könnte man diesen Personenbezug rausnehmen, bereinigen, dann wären es anonyme Daten und auch anonyme Daten unterfallen überhaupt nicht mehr dem Datenschutz.
Ja, würde ich dir absolut recht geben. Also bei einem Großteil der Daten, wo es so eine Debatte gibt zwischen privatwirtschaftlicher Nutzung und kollektiver Nutzung, zum Beispiel im Verkehr, Mobilitätsdaten oder so, ne? Also gehören die einer Plattform, Uber oder auch der Deutschen Bahn oder wie oder Tesla, die Fahrdaten zum Beispiel bei den Autokonzernen, oder werden die eingespeist in einen öffentlichen Pool oder so, der im öffentlichen Interesse Mobilitätssysteme optimiert. Da ist es tatsächlich so, dass für diese zweite Anwendung personenbezogene Daten in allermeisten Fällen gar nicht nötig sind. Also da muss nicht eine Kreditkartennummer damit verknüpft sein, anders als bei der privatwirtschaftlichen Nutzung, wo das immer das in allermeisten Fällen das A und O ist. Also insofern könnte man sagen, mit Anonymisierung könnte man sehr viele Datennutzung im Sinne einer kollektiven Datenpolitik oder so erledigen. Aber trotzdem, wenn wir dabei stehen bleiben würden, würde ich mich so ein bisschen, glaube ich, um das Problem herumdrücken. Also dass das schon grundsätzlicher Natur ist, was ich versucht habe darzustellen.
Um vielleicht dieses Grundsätzliche auch nochmal aufzugreifen, wenn dein Plädoyer letztlich ist, Datenschutz brauchen wir nicht mehr oder brauchen wir so nicht mehr, wenn wir uns die Frage stellen, ist was sinnvoll oder ist was nicht sinnvoll, dann guckt man vielleicht auch mal, wie reagieren diejenigen, die vom Datenschutz am stärksten betroffen sind oder reguliert werden sollen, auf die der Datenschutz zielt. Das wären aus meiner Sicht vor allen Dingen die Tech-Konzerne. Wie stehen die zum Datenschutz? Die haben jedenfalls gegen die DSGVO lobbyiert. Die sind dagegen. Die versuchen, den zu unterwandern und eher so mehr schlecht als recht umzusetzen. Die sind aber nicht dagegen, weil das Mehrarbeit bedeutet, sondern weil Datenschutz vielleicht auch wirkt und weil das ihr Geschäftsmodell antastet. Es bedroht nicht ihr Geschäftsmodell, aber es sind halt Regeln und Leitplanken, an die man sich halten muss. Du sagst, die DSGVO ist eigentlich dafür da, die Datenwirtschaft zu befeuern und ich darf letztlich alles mit Daten machen, aber in der DSGVO gibt es gewisse Regelungsregime. Also es gibt zum Beispiel ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, es ist erstmal eben nicht alles erlaubt, wie das sonst im Recht ist, sondern umgekehrt, es ist erstmal alles verboten. Wenn ich irgendwas mit Daten machen möchte, wenn ich sie erheben will, speichern, übermitteln, dann brauche ich dafür eine Rechtsgrundlage. Und diese Rechtsgrundlage, da hast du die eine genannt, eigentlich hast du zwei genannt. Deine Lizenzbedingung, das ist ein Vertrag oder du hast die Einwilligung genannt. Da kann man sagen, ist jetzt nicht freiwillig oder es ist nicht transparent genug formuliert, das verstehen die Leute nicht. Aber erstmal habe ich ja relativ strenge Regeln, die nicht heißen, Feuer frei, ihr dürft damit machen, was ihr wollt. So, und das zeigt mir auch in der Reaktion dieser Tech-Konzerne, die finden das ja nicht gut. Was heißt das jetzt quasi für deine Praxis? Also würdest du dann sagen, wenn Datenschutz weg soll, soll der auch für Tech-Konzerne weg? Oder würdest du sagen, nee, ich würde da differenzieren. Eine starke Datenschutzregulierung von Tech-Konzernen ist in Ordnung. Aber dann gibt es noch irgendwie ein zweites Gleis, wo man Datenschutz aufweicht.
Also da muss ich jetzt ein bisschen richtig stellen. Ich bin nicht für die Abschaffung des Datenschutzes, genauso wenig wie ich für die Abschaffung der Straßenverkehrsordnung bin oder des Mietrechts oder des Arbeitsrechts, was den 8-Stunden-Tag regelt zum Beispiel. Mein Punkt ist, dass alle diese von mir genannten Regelungen nicht in erster Linie dazu da ist oder auch dazu dienen, Exzesse an Ausbeutung, an Missbrauch zu vermeiden, aber dass sie im Kern eine missbräuchliche Verwendung, eine Ausbeutung zum Beispiel, also beim Beispiel Miete, dass ne, die Ausbeutung von Wohnraum, beim Arbeitsrecht, die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft etc. zu sanktionieren. Und das ist mein Punkt, darauf den Blick zu richten. Und dass es jetzt praktisch Tech-Konzerne gibt, die gegen die DSGVO lobbyieren. Genauso wie übrigens die von Marx und Engels beschriebenen Tuch- und Webkapitalisten des 19. Jahrhunderts extrem lobbyiert haben gegen jeglichen Arbeitsschutz, gegen das Verbot der Kinderarbeit, gegen den 10-Stunden-Tag und so weiter. Und es ist trotzdem gegen sie durchgesetzt worden. Heißt es natürlich nicht, dass diese Arbeitsschutzgesetze, das Verbot der Kinderarbeit zum Beispiel, ist ja eines, was einen positiven Effekt hat, weil man Kinder jetzt nicht mehr in die Minen schicken kann oder so. Aber gleichzeitig ist es eine Regelung, die der bürgerliche Staat erlassen hat, um das langfristige Überleben des Kapitalismus, die eigentliche Ausbeutung der Erwachsenen zu zementieren, zu sanktionieren, abzugrenzen, also nur eine Grenze zu machen, bis hierhin darf ausgebeutet werden und dann nicht. Und ich glaube, wir schauen immer auf den Teil, wo die DSGVO dann dafür sorgt oder so, dass Datenmissbrauch nicht stattfindet und es oft gerät aus dem Blick oder so, dass sie eigentlich einen ganz großen Bereich an Ausbeutung legitimiert.
Ich will nochmal dein Beispiel vom Anfang zurückgreifen, dieses Weizenbaum-Institut, diese Filmvorführung und die Reaktion der Tech-Bubble, die dann so ein bisschen irritiert war. Ich finde, das liest man deinem Buch auch an, dass du von so einer Art von Datenschutzkonsens ausgehst, so von wegen, alle Leute finden Datenschutz wichtig und super und das ist irgendwie ein maßgebliches Instrument. Also ich würde das unterschreiben. Mein Eindruck ist nur, dass durch die Bank weg Datenschutz inzwischen unbeliebt ist. Also Cookie-Banner mag niemand, Friedrich Merz und Jens Spahn machen den Datenschutz für alles verantwortlich. Wegen Datenschutz haben wir nicht genug Sicherheit, wegen Datenschutz liegen wir hinten im KI-Rennen. Auch die EU-Kommission will Datenschutz jetzt nicht mehr, die wollen jetzt deregulieren, wie mit diesem Digital-Omnibus. Da frage ich mich, ob du da nicht in die gleiche Kerbe schlägst.
Also was ich praktisch als Datenschutzkonsens bezeichne, ist einer, der, wie ich denke, schon sehr, sehr weit geht. Also von, sagen wir mal, eigentlich allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, bis hin in linke Kreise, aber auch bis hin zu Cyberlibertären. Also da hört es dann irgendwann auf oder so. Aber diese Vorstellung von Privacy und Datenschutz ist doch in unserer Gesellschaft, es gibt einen sehr breiten Konsens, würde ich schon sagen. Auch wenn es an den Rändern dann diese Debatten gibt von Deregulierung, also brauchen wir, ne, die einen sagen, da DSGVO ist ein Exportprodukt oder so, das ist, ne, damit schärfen wir unser Profil, die anderen sagen, Deregulierung ist, sorgt für mehr Wettbewerb oder so, das halte ich eher für zweitrangig. Aber diese grundlegende Prämisse, die wird nicht in Frage gestellt. Und ich würde auch sagen, dass die Tech-Konzerne, auch wenn sie punktuell gegen Datenschutzregeln und überhaupt gegen Regulierung lobbyieren, sind sie doch darauf angewiesen, dass sie nicht im rechtsfreien Raum agieren, dass der kapitalistische Staat die Regeln ihrer Geschäfte tatsächlich auch vorgibt bis zu einem gewissen Grade. Auch wenn es da, also bei Marx heißt das ideeller Gesamtkapitalist. Und man kann zum Beispiel bei Katharina Pistor in der Code des Kapitals, ein fantastisches Buch, eines der besten Wirtschaftsbücher von vor 2-3 Jahren, nachlesen, wie in der Geschichte des Kapitalismus das Recht immer wieder neue Regeln entwickeln musste, um neue Geschäftsmodelle, neue Waren und neue Profitmöglichkeiten tatsächlich auch rechtlich abzusichern. Und das jüngste Beispiel ist das Vordringen der Tech-Konzerne in den Bereich, KI-Modelle zu trainieren mit öffentlich verfügbaren Daten oder so. Damit sind sie in Uncharted Territory vorgedrungen. Das war nicht reguliert. Anderes Beispiel ist Alibaba, die in China praktisch in den 0er und 10er Jahren ein digitales Bankensystem aus dem Boden gestampft haben, ohne jegliche Rechtsgrundlage und die dann praktisch erwarten, dass der Staat irgendwann diese rechtlichen Rahmen praktisch nachzieht oder so.
Ja, aber da gibt's doch auch eine Diskrepanz. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade, also KI hast du schon genannt, wenn du in den USA jetzt schaust, wie die KI-Konzerne agieren, also öffentlich stellt man sich hin und sagt, Regulierung wäre schon wichtig, also so Bedenkenträgerei. Auf der anderen Seite werden aber so Superpacks gegründet, bei denen auch führende Personen aus den KI-Unternehmen mit beteiligt sind, wo man ganz viel Geld investiert, um jegliche Form von KI-Regulierung zu verhindern. Und irgendwie diese Tech-Bro-Verbindung mit der US-Regierung, die ist auch deshalb so attraktiv und funktioniert auch deshalb so gut, weil die US-Regierung genau das macht, nämlich jede Form von Regulierung abwürgen. Wenn du jetzt sagst, man braucht schon für irgendwelche neuen Technologien irgendeine Art von Rechtsrahmen, der dann irgendwann entsteht, dann macht es doch aber einen Unterschied, ob ich einen sehr detaillierten und strengen Rechtsrahmen habe oder ob ich so eine Art von Basismodell habe, was eigentlich heißt, im Grunde genommen könnt ihr das meiste, was ihr machen wollt, einfach so machen, wie ihr es machen wollt.
Ja, also ich glaube, da gibt es jetzt aber schon vielleicht so ein grundlegendes Missverständnis. Also ich kritisiere nicht Regulierung und will damit sagen, ich möchte sie abschaffen, weil Regulierung bringt es nicht, Regulierung ist blöd. Damit wäre ich bei Peter Thiel oder Elon Musk oder so, die nicht nur konkret bestimmte Regulierung für ihr Geschäftsgebaren nicht haben wollen, sondern die sie daraus tatsächlich sowas Idiotisches ableiten, wie wir brauchen das vielleicht alles irgendwie überhaupt nicht. Sondern mein Punkt ist zu sagen, ich kritisiere die Regulierung, weil die Regulierung das sanktioniert, also das Digitalkapitalistische sanktioniert, die private Überwachungspraxis oder so, die im Zentrum meiner Kritik steht. Und ich versuche dagegen zu provozieren, dass wir die Hoffnung haben, dass mehr Datenschutz und mehr Privacy und mehr Regulierung oder so uns aus diesem grundsätzlichen Dilemma herausholen wird.
Jetzt nochmal zu deinem Ziel. Du sagst hier für eine kollektive Datenpolitik. Ich habe mich beim Lesen oder jetzt auch bei deinem Vortrag gefragt, ob das, was dir vorschwebt, eigentlich gar nicht auf weniger Datenschutz abzielt, sondern eher auf mehr Transparenz. Und für mehr Transparenz gibt's ja eigentlich auch schon rechtliche Rahmenbedingungen, Gesetze. Also zum Beispiel international diese Freedom of Information Gesetze oder in Deutschland sind das die Informationsfreiheits- bzw. Transparenzgesetze. Verbraucherinformationsgesetz, Umweltinformationsgesetz. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von NGOs, die in diesem Bereich arbeiten, also von Transparency International bis Lobby Control bis Frag den Staat. Also ist das nicht eigentlich dein Programm, dieses Ich will mehr Transparenz?
Mein Programm ist zweistufig. Die erste Stufe ist tatsächlich zu versuchen, im Hier und Jetzt, im Falschen, so eine Art Gegenüberwachung, also ganz viel Überwachung praktisch umzudrehen, von unten nach oben, also mehr Transparenz, mehr Macht, mehr Möglichkeiten bei Finanzbehörden gegen Steuerbetrug etc. etc. Das Bankgeheimnis auflösen. Also das ist so eine Art datenpolitische Sozialpolitik von unten oder so. Das ist keine, die jetzt, sagen wir mal, eine grundlegende Gesellschaftskritik formuliert, sondern eher so ein Plädoyer für eine Transparenzpolitik von unten. Da gebe ich dir völlig recht oder so. Aber der zweite Stufe, der Hauptpunkt vielleicht meiner Perspektive ist tatsächlich einer, der über den Kapitalismus hinausgeht. Also, und da knüpfe ich jetzt nochmal an Shoshana Zuboffs Überwachungskapitalismus an. Sie, da bin ich ja wirklich dankbar dafür, dass sie diese Idee in meinen Kopf gepflanzt hat, Überwachung als Produktivkraft. Das ist nicht irgendwie eine schmuddelige Eingriff in Privatsphäre, sondern das ist tatsächlich eine der mächtigsten Produktivkräfte, insbesondere im Zusammenhang mit KI, die Menschheit sich selbst geschaffen hat. Also die Möglichkeiten, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, wie praktisch das Wissen der Welt, sei es das Programmiererwissen auf GitHub und oder Wikipedia oder das gesamte Texte im Netz für sowas wie Large Language Models etc., das ist, also da scheint praktisch eine globale Vergesellschaftung auf, ne? Also die einen anderen Blick auf diese gesamte Datensammlung und unsere ganze Aktivität richtet, als wir es bis jetzt haben, wo wir im Prinzip sagen, das gehört mir und dann gebe ich es halt für ein Apple und ein Ei, sprich für einen Klick oder so an die Digitalkonzerne ab. Also ich habe das zugespitzt so formuliert, meine Daten gehören mir und die Konzerne kriegen sie mit dem Trick zu, unsere Daten gehören uns.
Da vielleicht nochmal ein Einhaken zum Timing. Also wenn wir jetzt einmal gesamtgesellschaftlich sehen, wo stehen wir jetzt? Wir sind ja nicht in einer Zeit, wo man sagt, Gesellschaft läuft wunderbar. Wie kann man die Gesellschaft noch besser machen? Du hast es ja auch geschrieben in deinem Buch. Du formulierst den Überwachungsfaschismus von Trump, Musk und Co. Wir erleben europaweit einen Aufschwung der Autoritären und Rechtsradikalen. Ist es nicht problematisch, in genau so einem historischen Moment ein Lob der Überwachung anzustimmen? Vielleicht nochmal anders gefragt, man würde doch gerade, und das läuft ja auch zivilgesellschaftlich unter diesem Stichwort Resilienz, in so einer jetzigen Zeit eigentlich nicht sagen, wir vergesellschaften jetzt alle Daten, sondern eigentlich würde man doch vielleicht sagen, bevor jetzt morgen in Sachsen-Anhalt die AfD ans Ruder gerät, will man vielleicht nicht große Töpfe an Daten einer rechten Partei überlassen, die damit relativ viel Schaden anrichten kann.
Ja. Also das mit dem Bad Timing muss ich angesichts dieser weltweiten Entwicklung tatsächlich ein bisschen zugestehen. Trotzdem habe ich mir natürlich auch was dabei gedacht. Also zum einen ist es, glaube ich, so, das Argument,
wir wollen diese und jene Technologie nicht haben, weil wenn die AfD an die Macht kommt oder so, dann soll die möglichst dysfunktionale Infrastrukturen in die Hände bekommen oder so. Das haut natürlich, das funktioniert natürlich nicht. Also damit könnten wir keine Straße bauen, könnten wir nicht sagen, wir wollen, dass die Züge pünktlich fahren, wir können kein Internet haben oder so. Also die Krux so ein bisschen von diesem Argument. Das zweite ist natürlich, it's out there. Also wir können das ja nur sehr begrenzt irgendwie wieder zurückdrehen und nicht, ne? Also ich denke, dass wenn die AfD hier an die Macht kommt oder so, dann müssen wir die AfD bekämpfen und nicht über Bande praktisch versuchen, ihnen möglichst wenig Daten zur Verfügung zu stellen. Ein zweiter Punkt wäre zu sagen, ja, sicher ist es ein schlechtes Timing, aber wir erleben ja jetzt gerade, Stichwort Large Language Models und so weiter, wirklich technologische Durchbrüche, gesellschaftliche Durchbrüche. Wir haben eine Vergesellschaftungsdebatte, wir haben eine neue Planwirtschaftsdebatte. Vielleicht ist es ja gerade so, dass dieses Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien auch eine Möglichkeit ist oder so, was gegen der AfD wirklich was entgegenzusetzen. Also vielleicht ist es ja auch so, der Aufstieg der AfD was zu tun hat mit einem total abgewirtschafteten Neoliberalismus, der ja schon auch mit diesem, ne, mit dem, worüber wir heute sprechen, so sehr stark verbunden ist. Also warum ist es so, dass die Linke keine kollektive Perspektive entwickeln kann in vielen Bereichen, sondern so eine Art Variante eines auf individuellen Freiheitsrechten, ne, so eine Art Variante des Neoliberalismus oft. Also das ist vielleicht ein bisschen sehr grob gezeichnet, nur so von der Idee her oder so. Vielleicht so eine Art rechts, jetzt erst recht.
Ja, aber auf der anderen Seite ist doch die Frage, ob deine Idee einer kollektiven Datenpolitik auch nur ansatzweise aktuell im Angebot ist. Oder ob das, ne, also ob das eine Skizze ist, bei der man sagt, hier auf Wiedervorlage in 10 Jahren und dann gucken wir mal.
Natürlich ist sie es nicht in dem Sinne, dass es eine Partei oder eine leninistische Avantgarde oder eine Massenbewegung gäbe, die das praktisch zum politischen Programm hat. Aber es ist in der Realität ja faktisch schon mit Händen zu greifen. Also das, was die Digitalkonzerne in vielerlei Hinsicht machen, das, was Google zum Beispiel macht, Google Maps und so weiter, was OpenAI macht mit Protein Folding und so weiter, also das sind ja wirklich globale Anwendung oder auch was wir in der Pandemie erlebt haben an verschiedenen Stellen, Impfstoffentwicklung, Contact Tracing und so weiter. Also da kommt praktisch ja unser aller Daten in einen Pool oder so, der sich auf die Gesellschaft wiederum auswirkt, sage ich jetzt mal so ein bisschen schemenhaft oder so. Also ich denke, wir haben es schon mit Entwicklungen zu tun, die mit Marx zu sprechen Richtung General Intellect, also das allgemeine Wissen der Menschheit als Produktivkraft in so eine Vergesellschaftung der Sachen hingehen oder so. Auch wenn es auf der politischen Ebene, Stichwort Trump, Kriege und Regression oder so in eine andere Richtung geht.
Gegen Überwachung führt man ja auch immer so als Standardargument ein, also vor allen Dingen gegen Datensammlung, wenn das erstmal da ist, also wenn erstmal Datentöpfe da sind, dann können die auch missbraucht werden. Du nimmst in deinem Buch tatsächlich an mehreren Stellen China etwas gegen westliche Klischees in Schutz, etwa beim Sozialkreditsystem oder bei der Verkehrsüberwachung. Aber sieht man nicht genau in China so die Kehrseite? Also man hat eine Gesellschaft, die in einem sehr hohen Maße Daten sammelt, die sowohl der Staat hat als auch die Wirtschaft hat. Die werden doch in China aber eben auch verwendet, um zum Beispiel Uiguren zu verfolgen, um eine Zensurinfrastruktur zu unterhalten, die Great Firewall. Dann ist doch aber dieses Aggregieren, Sammeln und Nutzen der Daten, die eben da sind, doch auch ein Herrschaftsinstrument, auf das man zurückgreift, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Also wie siehst du da diese Möglichkeit des Missbrauchs der Daten?
Ich sehe die absolut. Und jetzt ist China nicht unbedingt ein Beispiel. Also ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, China ist das schlechte Beispiel, da greift der Staat und ist autoritär und greift uns diese Daten zu, um zu beherrschen. Und bei uns findet das ja nicht statt. Und bei uns herrscht die DSGVO. Also da fällt mir jetzt irgendwie Ai Weiwei ein, der vor kurzem ja seine Mutter in China besucht hat und dann gesagt hat, in China gibt es Zensur und bei uns gibt es auch Zensur, die funktioniert irgendwie nur anders. Also das würde ich, es ist auch ein bisschen arg grob, ein bisschen arg schematisch. Also ich finde, China ist jetzt also genauso wenig ein Gegenargument, wie es die USA oder die EU ist. Also das Dilemma bleibt, das Dilemma des Missbrauchs, das Dilemma, dass Überwachung natürlich auch eine Herrschaftstechnik ist, das ist unbenommen, das ist gar keine Frage. Aber auch da würde ich sagen, das zeigt doch nur umso dringender oder so, dass es praktisch um eine um eine kollektive Governance geht oder so und nicht um eine Sabotage der Produktivkräfte sozusagen.
Stichwort kollektive Governance. Wer würde denn dann eigentlich entscheiden, wer oder was überwacht wird? Also in deinem Buch nimmst du ja auch so normative Setzungen vor. Du sagst irgendwie, die Überwachung von Sozialhilfeempfängern kann weg, die Kontrolleure in U-Bahnen können weg, Überwachung von Linken kann weg, aber Überwachung von Vermögenden, von Verkehr, von Lieferketten, das soll ausgebaut werden. Das finde ich erstmal politisch nachvollziehbar, aber ist doch auch letztlich eine Gefahr, weil ja nicht geklärt ist, wer dann diese Setzung vornimmt. Also wer dann eben entscheidet, wer überwacht werden soll und wer nicht. Entscheidet dann letztlich die KI? Wie darf man sich deine Idee da vorstellen?
Da sage ich jetzt einfach mal, hast du recht. Und lass das mal so offen.
Lass mich zum Schluss noch einmal kurz auf künstliche Intelligenz zu sprechen kommen. Wenn ich jetzt dein Buch lese, ich habe auch dein anderes Buch zu KI gelesen, hat mich so ein bisschen gewundert, dass KI eigentlich nur am Rande vorkommt. Bei mir sind jetzt an so zwei Stellen so Irritationen entstanden. Die erste Stelle ist, KI funktioniert nur, wenn man massenhaft Daten reinschüttet. KI hat gleichzeitig negative Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wäre dann nicht, wenn künstliche Intelligenz so abhängig ist von personenbezogenen Daten oder generell von Daten, wäre das nicht genau ein Punkt, wo man sagen kann, Datenschutz ist doch hier auch ein schöner Hebel, den man gesellschaftlich hat, um Dinge zu verhindern. Den zweiten Aspekt, den ich noch mit reinbringen möchte, wenn du sagst, kollektive Datenpolitik, Überwachung, dann wird das ja wahrscheinlich auch bei dir gedanklich nicht ohne künstliche Intelligenz stattfinden. Künstliche Intelligenz ist ja nun mal da, auf die wird man wahrscheinlich nicht verzichten, aber gleichzeitig ist eine Überwachung, die mit künstlicher Intelligenz stattfindet, ja immer invasiver als ohne. Also schon bis hin zu künstlicher Intelligenz prognostiziert und sie trifft Entscheidungen. Wie geht man mit sowas um? Und gleichzeitig, die künstliche Intelligenz, die wir jetzt haben, ist ja mit Trainingsdaten trainiert worden, die ja diese ganzen Diskriminierungen und so weiter mit verdaut hat. Also heißt das nicht, dass dann deine kollektive Datenpolitik, Überwachung mittels KI ja eigentlich auch nur die ganzen Diskriminierungen ja wiederholt oder verstärkt?
Ja, also ich sehe die Verbindung oder den Zusammenhang zwischen Überwachung und KI eigentlich folgendermaßen. Also wenn Überwachung der Oberbegriff ist dieser automatisierten digitalen Datensammlung auf Plattformen, Big Data, was dann praktisch das digitale Öl ist, was dann in dem zweiten Schritt raffiniert wird, veredelt wird, um daraus verwertbare Informationen zu generieren. Und genau in diesem zweiten Teil sind KIs einfach ganz entscheidende Werkzeuge, um das zu gewährleisten. Insofern ist die Sache total eng verbunden. Und dass ich jetzt nicht ein Kapitel über KI oder dass das nicht stärker auftaucht oder so, hat tatsächlich eher so ein bisschen so eine Aversion. Also ich wollte mich in der aktuellen KI-Debatte mit diesem Buch bewegen. Deshalb habe ich das fast absichtlich draußen gelassen. Aber es ist ganz eng miteinander verwoben. Und insofern würde alles, was ich über Überwachung gesagt habe, letztendlich eigentlich auch über KI, auf KI zutreffen. Ich halte es für eine Produktivkraft historischen Ausmaßes, die wirklich auch ganz, ganz nah dran ist an diesem Konzept von Karl Marx des General Intellects, die aber ganz zugespitzt von wenigen privaten Akteuren praktisch gemanagt wird. Also eigentlich eine Privatisierung etwas, was eigentlich schon auf der faktischen Ebene vergesellschaftet ist. KI und demokratische Transformation.